Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für mich. Interviewfolge heißt, dass wir natürlich einen Gast da haben, diesmal online. Ich bin verbunden in die Schweiz nach Zürich. Unser Kontakt ist hergestellt worden von Sebastian Rosengrün, mit dem ich ja schon mal vor längerer Zeit ein Interview führen habe dürfen. Und der Sebastian hat uns geschrieben, ihr zwei müsst euch unbedingt kennenlernen. Am besten ihr sprecht dann gleich in einem Podcast-Interview miteinander. Und natürlich, solche Empfehlungen nehmen wir gerne an und haben uns vernetzt und sind jetzt gemeinsam hier in diesem Termin. Von wem spreche ich denn da? Naja, er ist Buchautor, ein Co-Buchautor mit dem Titel Gute Führung im Zeitalter der KI. Hochspannendes Thema, wie ich finde. Und er ist auch Unternehmer in der Schweiz, Unternehmer, Clusterpreneur, wenn ich es richtig aussprechen kann, bin ich ganz gespannt, geht da hier um ein KI-Cluster in Zürich, welches gegründet worden ist, wo es darum geht, nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich auch ein Innovationsökosystem und eine Community aufzubauen. Wir werden sprechen über die Historie, vielversprechend auch die Ausbildung als Philosoph und wirtschaftliche Ausbildung, also ganz interessante Kombination. Und Berge werden auch noch eine Rolle spielen. Herzlich willkommen, Christian Hugo Hoffmann.
Ja, vielen lieben Dank, Markus, für die freundlichen Worte und dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Ich freue mich.
Freut mich sehr, dass du die Zeit nimmst. Und wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen, was wir heute alles zu streifen werden. Und das verspricht ja ein sehr spannender Bogen zu sein, den wir da nehmen dürfen. Christian, erzähl einmal selbst, wie kamst du dazu? Erstens, dass du als Co-Autor mit dem Sebastian Rosengrün auch bist. Wie kamst du zu deiner KI-Community, KI-Cluster-Gründung? Und was hast du vorher gemacht?
Ja, ich bin eigentlich seit dem Abschluss meiner Ausbildung an der Uni unternehmerisch tätig gewesen. Also ich habe mal vor langer Zeit Philosophie und Wirtschaft studiert. Die Philosophie aus Interesse, das hatte ich tatsächlich an der Schule als Wahlfach belegt. Und die Wirtschaft, weil mir meine Eltern sehr ans Herz gelegt haben, dass ich doch auch etwas studieren solle, mit dem man später nicht Taxi fahren muss. Ja, so das übliche Vorurteil, aber das vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist. So, und so bin ich dann bei diesen beiden Fächern an der Uni gelandet und habe aber doch Freude gehabt mit beidem und habe dann beides auch im Master fortgeführt und habe dann tatsächlich nach dem Abschluss des Bachelor- und Masterstudiums entschieden, dass ich promovieren möchte und bin dafür ins Finance gewechselt. Das war für mich etwas Neuland, das streift man zwar im Wirtschaftsstudium etwas, aber so wirklich gut bewandert war ich auf dem Feld nicht. Und was ich dann gemacht habe, ist etwas sehr Ungewöhnliches, vielleicht auch, was ein Unternehmer macht. Man macht nämlich irgendwie was Neues. Und ich habe eigentlich einen Ansatz aus der theoretischen Philosophie genommen, aus der formalen Erkenntnistheorie, die sich grundsätzlich mit den Fragen beschäftigt, was ist Wissen, wie erkenne ich etwas? Und in der formalen Epistemologie versucht man das dann möglichst genau mithilfe formaler Sprachen zu beschreiben. So. Und da gibt es einen Ansatz, der heißt Ranking Theory. Das ist von einem Professor in Konstanz, wo ich mein Masterstudium gemacht habe, entwickelt worden. Und ich habe dann gedacht, naja, warum wende ich das denn nicht an auf Risikomanagement im Banking? So. Und so ist es dann gekommen, dass ich da tatsächlich dazu eine Arbeit schreiben durfte. Mein Betreuer, der eigentlich Kybernetiker ist, also auch gar nicht so im Finance beheimatet ist, aber der so kurz vor der Emeritierung stand, war deshalb auch dafür offen, weil er eben so am Ende seiner Karriere war und damit auch keine eigene Forschungsagenda mehr verfolgen wollte. Und hat dann gesagt, ja, interessantes Thema und kann nicht so genau einschätzen, ob das was wird, aber ich soll es mal machen, wenn ich das machen möchte. Und dann habe ich das gemacht, habe mir dann noch mehr Expertise dazu geholt, also noch einen Professor in Finance und einen Mathematiker. Und dann habe ich tatsächlich diese Arbeit geschrieben und dann auch in dem Rahmen zusammengearbeitet mit einem Informatiker. Und jedenfalls, fast forward, haben wir am Ende dieser wissenschaftlichen Arbeit entschieden, dass wir das Ganze jetzt auch mal. Also das ist tatsächlich dann auch zu einem erfolgreichen Ende gekommen, was vielleicht von vornherein nicht so ganz absehbar war mit so einem Thema. Aber das hat uns dann irgendwie auch Aufwind gegeben zu sagen, naja gut, die Lücke jetzt im Risikomanagement, im Banking ist nicht so groß zwischen Theorie und Praxis. Und ich hatte tatsächlich für das Doktorat irgendwie auch einen Sparring-Partner von der Kantonalbank, den Risikochef dort. Und der hat uns dann auch ermuntert, hey, setzt das doch mal in der Praxis um und schaut, wie eine auf diesem Modell basierende Risikomanagement-Softwarelösung bei den Banken ankommen würde. Und gesagt, getan, wir haben dann eine Firma gegründet und das war dann sehr interessant. Nach 10 Monaten wurden wir dann von einer Partnerbank, die wir gefunden haben, angegangen und ja, gebeten, ob wir den Prototypen verkaufen könnten, den wir bis dahin entwickelt hatten. Und da waren wir dann ja etwas überrascht, dass das dann doch so schnell geht. Und das war für uns dann aber im Endeffekt ein sehr guter Exit. Also wir haben das Angebot dann angenommen, weil wir haben die Firma in Deutschland gegründet und wir waren beide nicht so ganz happy mit dieser Standortwahl, weil das für uns irgendwie ein Kompromiss war. Also wir kennen einander aus Schultagen, ich komme aus der Pfalz und wir haben die Firma in Mannheim gegründet und das war für uns insofern ein Kompromiss, als dass ich Wahlschweizer schon damals war und eigentlich in der Schweiz bleiben wollte und mein Kollege hat sich nach England orientiert und wollte eigentlich auch in UK bleiben. Und insofern haben wir das Angebot angenommen. Und dann, jetzt komme ich zu diesem AI-Cluster, worauf deine Frage eigentlich abgezielt hat. Auch wenn wir das weder in der Arbeit noch jetzt, also in der wissenschaftlichen Arbeit noch in der unternehmerischen Arbeit irgendwie besonders ausgewalzt oder betont hätten, ist das im Grunde, was wir da gemacht haben, ein KI-Ansatz. Also wir hatten einen alternativen Ansatz zur Messung von Unsicherheit, wenn man es abstrakt nimmt. Und das ist nichts anderes, als was man unter KI fassen kann. KI, künstliche Intelligenz, ist ein sehr breiter und vager Begriff, ein Sammelbegriff und darunter fallen sehr viele statistische Ansätze. Und eben auch das, was wir in diesen Arbeiten gemacht haben. Insofern war damit eigentlich der erste Pflock eingeschlagen in der KI-Arbeit, in meinem Werdegang. Und das hat sich dann irgendwie auch so weitergezogen. Also ich war dann noch bei anderen Firmen angestellt oder habe auch andere Firmen mit gegründet und aufgezogen. Und KI hat mich da als Thema immer begleitet. Und so wurde ich dann 2023 von einer Stiftung angefragt, ob ich für sie die Profilierung vornehmen könnte. Und diese Stiftung ist dafür verantwortlich, ein sehr, sehr großes Gebäude, eine große Liegenschaft in Zürich zu managen. Wir sprechen da von knapp 50.000 Quadratmetern. Und dieses Gebäude gibt es, also diese Stiftung, die für das Gebäude zuständig ist, die gibt es seit mehr als 30 Jahren. Und das hat damals schon irgendwie so, war das inspiriert vom Silicon Valley, wo mal ETH-Professoren waren und die das ganz toll fanden, was ich da innovativ entwickelt und die meinten, hey, wir brauchen in Zürich auch eine Anlaufstelle für Ausgründung aus der Wissenschaft. Und so war das Konzept für diesen Technopark Zürich, so heißt die Anlaufstelle dort, geboren. Aber es war im Grunde industrieagnostisch aufgestellt. Also das heißt, ob man da jetzt irgendwie was im MedTech gründet oder im Cleantech und wie die ganzen Tech-Spielarten so heißen, ist nicht entscheidend, sondern die konnten alle da irgendwie rein. Und vor ein paar Jahren, interessanterweise noch vor der Einführung von ChatGPT in 2022, gab es eine Reihe von Workshops bei diesem Technopark und mit internen Leuten und externen Experten. Und man hat dann überlegt, ob das bisherige Konzept auch in der Zukunft tragen wird. Und das Interessante ist, dass man diese Überlegungen angestellt hat in einer Zeit, wo es dem Technopark nach wie vor sehr, sehr gut ging. Also der Technopark war seit seiner Gründung 1993 eine große Erfolgsgeschichte. Man hat einen Vermietungsstand von nördlich von 95%. Das heißt, die Bude ist im Grunde voll. Und dann ist man ja nicht unbedingt in der Lage, sich zu überlegen, hey, müssen wir was ändern? Aber ich finde es visionär und gut und auch unternehmerisch, sich die berechtigte Frage zu stellen, ob das, was heute funktioniert, auch morgen funktionieren wird. Wir leben ja in einer dynamischen Welt und da ändern sich Bedürfnisse. Und deswegen fand ich das erstmal klasse. Gerade für eine eher konservativ ausgerichtete Immobilienwirtschaft. Und jedenfalls war der Ausgang aus das Ergebnis von diesen Workshops, dass es ein Fokusthema braucht. Und dieses Fokusthema ist dann künstliche Intelligenz, KI geworden. In erster Linie aus drei Gründen. Der erste Grund, es ist die richtige Zeit, um auf KI zu setzen. Das hat sich dann eben im Nachgang ja noch viel mehr bestätigt, weil das ja alles noch vor der Einführung von ChatGPT war. Und seit ChatGPT redet ja Gott und die Welt über KI. Und der zweite Grund war, dass es tatsächlich kein dezidiert auf KI ausgerichtetes Cluster gibt für Firmen in Zürich, was spannend ist, weil Zürich eigentlich eine Kaderschmiede für künstliche Intelligenz und Robotik ist. Aber wenn man dann die 50.000 Quadratmeter im Hintergrund sieht, die dieses Gebäude anbieten kann, dann ist auch klar, dass man da in einer sehr exklusiven Liga spielt. Und der dritte Grund ist, dass man eben mit dem bestehenden Konzept und diesen großen vermieteten Flächen nicht nur von Null starten muss, sondern man konnte direkt viele der Mieterfirmen, die es dann schon hatte, einem AI-Cluster zurechnen. Und so war dann das AI-Startup-Center geboren, also so heißt dieses Cluster, das ich seit 2023 aufbauen durfte und seitdem leite. So. Jetzt habe ich viel
Cool.
geredet, ich lasse dich mal zu Wort kommen, ob das für dich so
Alles
interessant ist
wunderbar,
oder
alles
in die richtige
wunderbar.
Richtung geht.
Wunderbar, vor allem auch die Reise, nicht? Also, ich wollte dich schon zuerst einmal fragen, wann war denn das? Hast du mit künstlicher Intelligenz zu tun hattest, beziehungsweise begonnen hast, damit zu arbeiten? Das war ja offenbar weit vor dem allgemeinen Hype, den wir gerade immer noch reiten. Weil man dafür nicht müde genug werden zu betonen, dass dieses Phänomen künstliche Intelligenz ja nichts ist, was wir erst seit jetzt 4 Jahren kennen, sondern dass er eine viel längere Historie hat. Dahingehend finde ich das wichtig zu beachten, weil viele ja jetzt so an FOMO-Gedanken haben, also wenn ich jetzt nicht da sofort dabei bin, dann geht die Welt unter. Also es hat schon ein paar Jahrzehnte gedauert in der Historie bisher, dass wir so weit gekommen sind und es wird dann ein paar Jahrzehnte da bleiben. Und ich behaupte, mit anderen globalen Playern, als die wir jetzt gerade sehen. Die Reise finde ich ja spannend, weil jetzt kommst du ja nicht klassisch aus der Technik, sondern ich sage Philosophie und Wirtschaft. Gleichzeitig bist du jetzt dann doch schon mehrfacher Gründer, Unternehmer, also sehr umtriebig in der Tech-Ecke und hast dann immer so das Durchschau. Also das House of Lab Science finde ich auch hochspannend, nicht? Also diesen Labor-Coworking-Space, sehr einfach ausgedrückt, mit hochgezogen, allerdings eben auch, wie du schon sagtest, das eher ein Startup-Center. Und wenn man sich mit deinem Profil beschäftigt, dann sieht man auch, dass du auch eine Anwendung, die Jivento, so meine ich, dass man sie ausspricht, mit dabei hat, wo du in einem ganz anderen Anwendungsbereich unterwegs bist. Erzähl doch einmal, wie bist du auf das gekommen und was macht ihr da?
Ja, also wenn du von Chivedo sprichst, will ich mich gar nicht irgendwie mit falschen Federn schmücken. Das ist nicht so sehr meine Firma, als dass ich da über einen sehr guten Kollegen und Freund von mir quasi mit reingerutscht bin. Also die Firma ist in erster Linie in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern aktiv, in Malawi, in Tansania, vielleicht auch bald in Kenia. Und der Hauptgründer ist der Daniel. Und der Daniel hat an der ETH Zürich promoviert. Und da ist eigentlich der Link entstanden, die Verbindung zwischen uns, weil er ist mal vor vielen Jahren, als ich auch mal an der ETH war für meinen Postdoc, das war so 2018, ist er auf mich zugekommen. Und weil ich mich irgendwie dann auch ein bisschen profiliert habe mit der Ausgründung aus meinem Promotionsprojekt und Er hat das irgendwie mitbekommen und ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey Christian, kannst du mich vielleicht ein bisschen coachen? Ich habe auch selbst vor, was zu gründen. Und so sind wir in Kontakt gekommen und fanden uns einfach menschlich auch sehr gut und das hat irgendwie gut zusammengepasst. Und so sind wir dann auch in Kontakt geblieben. Und ich habe ihn dann halt unterstützt und ist eine sehr beeindruckende Person für mich. Also ich weiß nicht, wie du Malawi kennst, also ich kenne es nicht so gut, aber über ihn habe ich jetzt Malawi ein bisschen besser kennengelernt und es ist der Wahnsinn, also was das für eine große Reise ist, aus Malawi zu kommen und dann an der ETH Zürich ein Doktorat abzuschließen. Also das ist sehr viel schwieriger und ein sehr viel steinigerer Weg, als wenn man aus Österreich oder Deutschland kommt und dann sagt, ja, jetzt geht man mal an die Schule und dann, naja, muss man ja und dann macht man mal ein Studium und dann ist das einem alles so im Vergleich quasi mit in die Wiege gelegt. Also die haben ja sehr viel mehr Hürden, die man überwinden muss und der Daniel hat das halt geschafft und ist ein sehr ambitionierter und engagierter Mensch und das hat mir schon von Anfang an sehr beeindruckt und er ist auch einfach ein mega lieber Mensch. Der hat dann gesagt, ja, Christian, du hast mich jetzt so sehr unterstützt, willst du nicht Co-Gründer von unserer Firma werden? Da habe ich gesagt, naja, gut, das mache ich gerne. Ich vertraue dir da, dass das gut kommt. Aber mit der Firma an sich habe ich sonst gar nicht so viel zu tun. Also es heißt zwar offiziell, dass ich da für die Finanzen verantwortlich sein soll, aber tatsächlich bin ich in das operative Geschäft der Firma nicht so stark eingebunden. Und die Firma, vielleicht sage ich dazu mal noch zwei, drei Worte. Aber wie gesagt, viel mehr in die Tiefe kann ich gar nicht gehen, weil ich da gar nicht drin stecke. Aber die Firma ist derzeit eine Agratech-Firma. Also das heißt, sie bedient in erster Linie Farmer. Die Länder, die ich genannt habe, Tansania, Malawi, sind ja sehr landwirtschaftlich geprägt. Da funktioniert das Internet nicht immer. Und dann hat er so eine SMS-Plattform aufgezogen, um die Kommunikation der Farmer zu ermöglichen. Also von Farmern zu Tierärzten in erster Linie, aber auch für Versicherungslösungen. Und das setzt er ja sehr erfolgreich um. Also es ist technisch gesehen gar keine sehr, also für unser eins, gar keine sehr revolutionäre Idee. Und das ist das Spannende am Unternehmerischen. Also viele überschätzen, wie neuartig und durchschlagen die Idee sein muss, die am Anfang einer Unternehmensgründung steht. Aber tatsächlich ist das gar nicht so das Relevante. Relevant ist wirklich, ob man ein bestehendes Bedürfnis im Markt adressiert. Und er kennt natürlich sein Heimatland und das Land, wo er aufgewachsen ist, sehr, sehr gut und weiß, was es dort für Probleme gibt, die man aus unserer Sicht gar nicht so nachvollziehen kann. Aber er eben schon und weiß, hey, man muss da jetzt auch nichts overengineeren und nicht mit KI um die Ecke kommen, sondern es waren einfach funktionierende Lösungen, die die Probleme lösen, die die Leute tatsächlich, also in dem Fall die Farmer haben. So. Und ja, die Firma ist sehr spannend. Also wir werden vielleicht auch noch eine Holding aufziehen in der Schweiz. Das ist Work in Progress, also eben auch so eine Phänomene, die man wie für unser eins schwer nachvollziehbar sind, ist, dass es extrem schwer ist, Geld zu transferieren aus Malawi heraus, in dem Fall in die Schweiz. Also das braucht in dem Fall ein Clearing der Zentralbank und das ist ein Prozess, der Monate dauert. Der Monate dauert. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man in der Schweiz ist, wenn ich dir jetzt nach Österreich etwas Geld transferieren würde, wäre das eine Affäre von einem Tag und keinerlei Aufwand. Und in dem Fall ist das halt ganz anders. Und das ist irgendwie auch sehr interessant für mich zu beobachten, wie unterschiedlich Systeme und Länder sind und wie vermeintlich leichte Dinge doch ganz schön kompliziert sein können.
Ja, spannend. Das erweitert natürlich auch deinen Horizont. Und andere Dinge wiederum, die bei uns sehr komplex erscheinen, sind oft in solchen Ländern wieder sehr einfach, nicht? Weil man die Historie gar nicht dabei hat. Also ein Kollege hat mir erzählt, die sind halt bei Bezahlsystemen dabei, äußerst rumpelig und hakelig in Europa das zu etablieren, in Afrika sehr einfach, weil viele, die einfach neu angefangen haben bei diesen digitalen Bezahlsystemen und nicht diese Altlasten und Anführungszeichen bis hin zu Mainframes und alte Hochräteprotokolle mit sich herumtragen, die wir eben schon hatten aufgrund der längeren Historie in dem Bereich. Und du hast also nebenbei gesagt, da muss man nicht gleich mit KI um die Ecke kommen. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde die künstliche Intelligenz und alles, was dazu gehört, also nicht nur Sprachmodelle, extrem faszinierend, schon seit langer, langer Zeit, seit meiner Kindheit. Und gleichzeitig, was aktuell abgeht, ich habe jetzt gerade gestern mehrere Gespräche dazu gehabt, wo es um ganz klassische Workflows, um Arbeitsprozesse gegangen ist, die noch sehr analog abgewickelt worden sind. Und die sagten, ja, wir haben eben einen KI-Berater da gehabt, der hat gesagt, das kann man alles mit KI lösen. Und ich habe gesagt, für was? Das ist ein ganz normaler, stringenter Flow. Da brauche ich nicht künstlich KI reinstopfen. Oft ist Digitalisierung schon, fängt immer ganz, ganz weit vor KI an. Und das kann man dann als Kirsche auch noch oben draufsetzen, wenn es denn dann Sinn macht. Also da schießen wir oft mit Kanonen auf Spatzen. Bei uns das sagt, also vorhin auf das. Sehr interessant. Du, wir haben es ja beim Intro ganz kurz und im Vorgespräch gestreift, euer gemeinsames Buch von Sebastian Rosengrün und von dir. Gute Führung im Zeitalter der KI, habe ich mir das so richtig aufgeschrieben. Sprich doch, was war denn eure Motivation? Worum geht es da? Warum muss man es unbedingt lesen?
Ja, danke. Also das ist wirklich ein Herzensthema von mir und auch von dem Sebastian. Also das Buch heißt, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch finden können, tatsächlich Mensch macht Maschine. Das ist ein Titel, der vom Verlag, vom Haufe Verlag kommt. Ist vielleicht catchy, aber gar nicht das, was wir uns vorgestellt haben, sondern das Thema des Buches tatsächlich das, was ich gesagt habe. Also wie sieht gute Führung im Zeitalter der KI aus. So, und das war insofern ein sehr bereicherndes Buchprojekt oder Projekt für Sebastian und mich, als dass das eben aus dieser Zusammenarbeit zwischen uns entstanden ist. Also den Sebastian habe ich interessanterweise auch bei einem Podcast kennengelernt, einem Wissenschaftspodcast, wo es um KI und Bewusstsein geht. Liebe Grüße in dem Zusammenhang an den Carsten Wendland, der diesen Podcast ins Leben gerufen hat und dem ich auch sehr zu Dank verbunden bin, dass er mich mit dem Sebastian zusammengebracht hat. Also man lernt irgendwie dann auch tolle Menschen kennen. Und wir interessieren uns eben beide für ethische Aspekte der KI und reflektieren darüber, gerade in Zeiten des Hypes. Also du hast ja vorhin auch gesagt, KI ist eigentlich als Begriff mit einer großen Historie versehen, also irgendwie in den 50er Jahren eingeführt worden und dann gab es immer so Ups und Downs und Hypes und KI-Winter und Revivals und so weiter und eben auch sehr, sehr viele verschiedene Methoden und Ansätze, die darunter fallen. Und da ist es dann doch nicht immer leicht, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und unser Buch ist im Grunde ein Beitrag, mehr Klarheit in die Debatte zu bringen und Klarheit und Anleitung vielleicht zu geben für Führungskräfte. Also das Buch ist im Grunde eigentlich für jedermann lesbar und ich denke, dass das auch sehr gehaltvoll ist für jedermann, aber es richtet sich speziell an Führungskräfte in Organisationen und in der Wirtschaft. Und vor dem Hintergrund ist es auch nicht so lange. Also wir wollten da jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung über 500 Seiten da vorlegen, sondern ein leicht verständliches und knapp gehaltenes Buch mit 150 Seiten, am Ende auch mit einigen Tools und Checklisten im Anhang. Und das Buch ist so aufgebaut, dass man es auch immer schön querlesen kann. Also es besteht aus 17 Kapiteln. Wir haben das anfangs mal 17 Tipps für smarte Führungskräfte nennen wollen, aber dann festgestellt, naja, Tipps ist dann doch vielleicht etwas zu wenig tief gehen, weil wir dann doch auch viel Reflexion in die Kapitel bringen. Aber jedenfalls haben wir dann in dem Buch so 17 Unterthemen verfasst, wo wir quasi so eine Regel an den Führungskräften angeben, wie man jetzt mit KI umgehen kann und dabei eine gute Führungskraft ist. Und das Buch teilt sich bei diesen 17 Kapiteln eigentlich so in zwei Teile. Das eine ist dann wirklich KI-speziell, also Ratschläge, die wir geben, die speziell KI betreffen, also zum Beispiel, dass man lästige Dinge an KI outsourced, also wie zum Beispiel Zusammenfassungen erstellen lassen, also Dinge, wo KI nachgewiesenerweise gut funktioniert, oder irgendwie einen Assistent einzurichten über KI und solche Dinge, dass solche lästigen Sachen einfach an die KI oder KI-Systeme ausgelagert werden. Und auf der anderen Seite haben wir Tipps in dem Buch, die eigentlich allgemeinerer Natur sind, die aber unseres Dafürhaltens in dieser Zeit eine neue Wichtigkeit bekommen haben. Und da ist es, also da ist zum Beispiel der Fall, da haben wir zum Beispiel den Fall, dass wir Beziehungsmanagement nicht der KI überlassen sollten. Was meine ich damit? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bekomme zum Beispiel sehr viele Nachrichten auf LinkedIn und anderen Kanälen und für mich ist das dann durchschaubar, dass diese Zahl zugenommen hat in den letzten Monaten und den Jahren und dass eben auch vieles davon KI generiert ist. Und ich fühle mich da als Mensch gar nicht so gewertschätzt und es geht halt auch nicht um mich, sondern es geht entweder darum, mir etwas zu verkaufen oder an die Startups zu kommen, die bei mir im AI Startup Center ja, organisiert sind, Mitglieder sind und ich da als Gatekeeper irgendwie den Zugang schaffen kann. So, und der Punkt, den wir dann in dem Buch machen, ist, dass so Beziehungsmanagement nicht funktioniert. Also wir stellen uns eigentlich die Frage, was ist denn die Wirtschaft? Die Wirtschaft ist am Ende des Tages durch persönliche Beziehungen geprägt. Wir haben Angebot und Nachfrage, die Marktwirtschaft eben ausmacht. Und auf beiden Seiten stehen am Ende des Tages oder an letzter Stelle stehen Menschen. Und Menschen wollen verstanden werden, Menschen wollen gehört werden und Menschen haben Bedürfnisse. Und Beziehungsmanagement kann eben nicht funktionieren, wenn man sich gar nicht mehr auf den anderen Menschen gegenüber einlässt, sondern das irgendwie an eine KI ausgibt, die natürlich auch etwas funktioniert und dann Dinge macht, die vielleicht nicht so klar sind und dann oder richtig sind und das wird dann irgendwie auch ja deutlich und dann ist das eigentlich ist genau das Gegenteil erreicht von dem, was man will. Und was wir eben auch sehen, ist, dass es ja oft verkürzte gedacht ist, wenn es darum geht, dass man seine zum Beispiel seine Zahl von Anfragen maximiert. Also da hatte ich auch da haben wir ein Beispiel aus dem Buch, wo genau das geschehen ist, wo sich ein sogenannter KI-Pionier dafür rühmt, dass er mit Hilfe seiner KI jetzt statt 10 Anfragen das Zehnfache rausschicken kann. Und das ist unternehmerisch gesehen und wirtschaftlich gesehen ja eigentlich die völlig falsche KPI. Es geht nicht darum, dass man den Input maximiert, sondern was interessant ist, ist natürlich, was dann hinten rauskommt. Also wie viele der Angefragten melden sich zurück und wie viele davon bekunden Interesse. Die wird, geben dann auch eine Kaufentscheidung ab. Und deswegen dieses zu kurz greifende Effizienz- und Maximierungsdenken, das durch KI angefeuert wird, geht in die Irre. Und wir versuchen das im Rahmen von diesem Kapitel und in anderen Kapiteln deutlich zu machen, dass man wohl überlegter KI für die richtigen Dinge einsetzt. Und da gehen wir also so einen Weg zwischen, ja, die KI einerseits hochzuhalten und ja auch dankbar anzunehmen für Dinge, die dadurch besser werden, wie eben lästiges Outsourcen, aber andererseits versuchen wir auch aufzuzeigen, wo man dann vielleicht etwas über das Ziel hinausschießt oder allzu sehr ja sich auf dem Holzpfad bewegt oder so, ja. Und für mich war das in erster Linie ein sehr spannendes Projekt, weil eben der Sebastian und ich uns verbindet das Thema, aber nichtsdestotrotz haben wir eine unterschiedliche Perspektive. Also nicht zuletzt, weil wir unterschiedliche Dinge im Leben gemacht haben. Und deswegen war das einfach auch sehr bereichernd in der Zusammenarbeit, so einen Sparring-Partner zu haben, mit dem wir dann mit dem ich dann diese Themen besprechen kann und auch sein kritisches Feedback einholen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ziemlich cooles Buch geworden. Und ja, vielleicht mag der ein oder andere da mal reinschauen, sich ein Bild machen. Wir freuen uns immer über Widerspruch und Dialog und gegebenenfalls auch Zustimmung. Und der wichtigste Tipp von allen ist in erster Linie dann auch der letzte, der Tipp 17, nämlich dieses Buch ist im strengen Sinne kein Ratgeber. Also wir stehen da nicht mit erhobenem Zeigefinger und erklären der Welt, so und so, das müsst ihr machen, im Sinne eines einfachen Systems. Wenn ihr diese 17 Regeln befolgt, dann seid ihr danach ein guter KI-Leader. Ganz im Gegenteil, also wir sagen, eine gute Führungskraft muss am Ende des Tages auch führen können. Und das bedeutet, dass man sich immer kritisch und überlegt und nachdenklich auseinandersetzt mit dem, was einem da vorserviert wird. Also im Buch und in der Welt überhaupt. Und dass man das natürlich auch immer wieder reflektieren und anpassen muss auf die eigene Situation. Und das thematisiert die letzte Regel oder das letzte Kapitel von dem Buch. Nämlich, wenn man eine gute Führungskraft sein möchte, dann muss man auch führen. Und das schließt eben ein, dass man die Dinge hinterfragt. Und das wollen wir am Ende des Tages, dass der Leser da kritisch bleibt und gerne auch in Widerspruch zu
Ja,
uns kommt.
auch spannend. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.